Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
Im Studio Margit Siller. Die tiefroten Zahlen der Deutschen Bahn, die neue Klasse von BMW und die Zukunft der Signa-Töchter. Das sind nur einige Themen heute. Und wir fragen, was tun, damit sich Überstunden wieder lohnen? Alles in der folgenden knappen halben Stunde. Viele konnten es zunächst kaum glauben. Kurz nach der Ukraine-Invasion hatte die EU das Vermögen der russischen Zentralbank eingefroren. So etwas konnte man sich vor diesem Krieg kaum vorstellen. Nun hat dieses Vermögen Zinsen abgeworfen und mit diesem Geld könnten Munition und Waffen gekauft werden, um die Ukraine zu unterstützen. Dafür gibt es viel Zustimmung. Andere halten es für ein riskantes Signal, denn es könnte das Vertrauen in den Finanzplatz Europa erschüttern. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
Die Idee klingt einleuchtend. Der Angreifer Russland soll für die Folgen des Ukraine-Krieges finanziell aufkommen. Aber die Umsetzung ist rechtlich schwierig und politisch heikel. Mitgliedstaaten und die EU-Kommission haben lange darüber diskutiert. Jetzt schlägt Brüssel vor, Zinserträge abzugreifen, die auf in der EU eingefrorenes russisches Staatsvermögen anfallen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betont: Wir haben wochenlang darüber diskutiert, wie wir diese Zinserträge nutzen können. Denn es geht nicht um das Kapital an sich, sondern um unerwartete Erträge durch das Einfrieren des Vermögens aufgrund der gestiegenen Zinsen. Insgesamt liegen rund 210 Milliarden Euro Vermögenswerte der russischen Zentralbank in der EU auf Eis. Der Großteil des Geldes ist beim belgischen Finanzinstitut Euroclear deponiert. Dafür nimmt die Verwahrstelle nach Angaben der EU in diesem Jahr nach Abzug der belgischen Steuern bis zu 3 Milliarden Euro Zinsen ein. Diese Erträge will die Kommission fast vollständig abgreifen. 3% bekommt Euroclear als Bearbeitungsgebühr. Außerdem darf die Verwahrstelle vorläufig weitere 10% als Sicherheit einbehalten, etwa um Gerichtskosten zu decken. Aber der Großteil, also 87% der Zinseinnahmen, kommt der Ukraine zugute. Die Zinserträge sollen fast vollständig in einen Fonds abseits des EU-Haushalts fließen, aus dem Waffen, Munition und Ausrüstung für die Ukraine finanziert werden. Ein kleinerer Teil soll für den Wiederaufbau des Landes verwendet werden. Falls die Mitgliedstaaten einstimmig grünes Licht geben, könnten zweimal im Jahr Zahlungen zugunsten der Ukraine fließen. Der erste Transfer könnte nach Kommissionsangaben schon im Juli erfolgen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte Ende vergangenen Monats im Plenum des EU-Parlaments in Straßburg:
It is time to start a conversation about using the windfall profits.
Wir müssen die Debatte anstoßen darüber, unerwartete Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten für den gemeinsamen Kauf von militärischer Ausrüstung für die Ukraine zu nutzen. Es könnte kein stärkeres Symbol und keine bessere Verwendung für dieses Geld geben, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen. Die in der EU festgesetzten russischen Vermögenswerte bleiben Moskaus Eigentum. Der Kreml kommt aber nicht dran, um damit den Angriffskrieg in der Ukraine zu bezahlen. Anders verhält es sich aus EU-Sicht mit den Zinserträgen auf das eingefrorene Geld. Die sind unerwartete Einnahmen und damit Eigentum der Verwahrstellen. Darauf haben Russlands Zentralbank und der russische Staat nach Brüssels Einschätzung keinen Anspruch. Das sieht der Kreml anders. Ein Sprecher in Moskau warnte, die Verantwortlichen in der EU müssten mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Die Brüsseler Denkfabrik Bruegel hält den Kommissionsvorschlag für einen gangbaren Weg, um an die Gewinne der Verwahrstellen zu kommen, ohne deren Pflichten gegenüber ihren Aktionären zu verletzen. Aus Sicht des Bruegel-Fachmanns Nicolas Véran ist eine Abgabe auf die Zinserträge angemessen. Der Schritt hätte nach Überzeugung des Experten allerdings schon viel früher kommen können.
Seit etwa einem Jahr wird über das De-Risking diskutiert, mit Blick auf die Geschäftsbeziehungen zu China. Im Kern geht es darum, sich weniger abhängig zu machen von möglichen Risiken dort. Die Europäische Handelskammer in China hat ihre Mitgliedsunternehmen nun befragt, was das für sie in der Praxis bedeutet. Christoph Kober fasst die Ergebnisse zusammen.
Laut der für die Studie befragten Unternehmen sehen sie aktuell die größten Risiken sowohl in einer Abkopplung vom chinesischen Markt als auch in einer zu starken Konzentration darauf. Der Absatzmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sei einerseits zu wichtig, andererseits könne es bei enger Vernetzung schnell zu einer zu großen Abhängigkeit von ihm kommen. Als weitere Risiken nennen Firmen mögliche Probleme bei Lieferketten sowie etwaige Verstöße gegen oft bewusst als vage formuliert empfundene Vorschriften, wie etwa das sogenannte Anti-Spionage-Gesetz. Eine einheitliche Lösung für diese Themen gebe es nicht, sagt die Europäische Handelskammer. Firmen müssten individuelle Lösungen suchen, basierend unter anderem auf der Frage, wie viel Geschäft sie in Zukunft in China machen wollen. In der Vergangenheit hätten sich zu viele ausländische Unternehmen darauf konzentriert, ihre Lieferketten im Land auf- und auszubauen, heißt es in der Studie. Im Streben nach Wettbewerbsfähigkeit hätten Firmen es verpasst, ihr Geschäft widerstandsfähiger gegen Risiken zu machen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht eine zu starke Abhängigkeit in verschiedenen Wirtschaftsbereichen an sich als Risiko und will unter dem Schlagwort De-Risking die zukünftige Haltung der Europäischen Union zu ihren ausländischen Partnern neu aufstellen. In einer Befragung von europäischen Unternehmen in China im vergangenen Jahr hatten fast 2/3 von ihnen gesagt, dass es schwieriger geworden sei, in dem Land Geschäfte zu machen, so viele wie noch nie. Diese Entwicklung hat Folgen. 2023 lag das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen in China so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Diese braucht China aber, denn die Wirtschaft des Landes schwächelt. Deswegen hat die Regierung am Dienstag angekündigt, dass Firmen leichter in Chinas Tech-Sektor investieren können sollen. Auch den Marktzugang für ausländische Banken will der Staatsrat vereinfachen, heißt es.
Von Peking zurück nach Berlin. Lohnt es sich für eine Rentnerin, ihren Minijob in einen Midi-Job umzuwandeln? Lohnen sich Überstunden noch, wenn damit auch die Abgaben steigen? Und was ist, wenn Sozialleistungen gestrichen werden, sobald jemand mehr arbeitet als vorher? Solche Fragen treiben derzeit viele um. Auch in Berlin wird kontrovers darüber diskutiert. Hans-Joachim Viehweger hat sich umgehört.
Wer arbeitet, hat mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Das stimmt, sagt Professor Ronny Schöp von der FU Berlin. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit.
Das große Problem, was wir haben, mehr Arbeit lohnt sich nicht unbedingt gegenüber weniger Arbeit.
Und das liegt häufig an der Kombination verschiedener staatlicher Sozialleistungen, von Bürgergeld über Wohngeld bis hin zum Kinderzuschlag. Jede Leistung hat unterschiedliche Regeln, insbesondere bei der Frage, wie schnell die Leistung bei steigenden Einkommen zurückgefahren wird.
Und die stimmen sich so schlecht ab, dass in der Summe unter Umständen mehr als 100% rauskommen, dass man den Leuten abzieht.
Das bedeutet, dass man zwar 100 Euro mehr verdienen kann, aber mehr als diese 100 Euro an staatlicher Unterstützung verliert. Zugegeben, so extrem sind die Abzüge nur in bestimmten Familiensituationen und an Orten mit sehr hohen Mieten. Wie eine Studie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums zeigt, an der Ökonom Schöb mitgearbeitet hat. Doch das Grundproblem hoher Abzüge gibt es überall. Und das hat Folgen.
Wenn die nächste Lohnerhöhung kommt, kann man manchen Leuten in dem Bereich nur empfehlen, wenn ihr weniger arbeitet, kann es sein, dass ihr unterm Strich sogar mehr an Geld rausbekommt, zusätzlich zu der Freizeit oder der Zeit, die ihr für die Familie habt.
Arbeitgeber berichten genau dies, dass Mitarbeiter auf eine Lohnerhöhung mit der Reduzierung von Arbeitszeit reagieren. Obwohl gesellschaftlich genau das Gegenteil wichtig wäre, sagt Pascal Kober, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Stellen Sie sich vor, eine alleinerziehende Frau beispielsweise befindet sich genau in der Zone, wo es sich für sie überhaupt nicht lohnt, ihre Arbeit auszuweiten. Dann fehlen diese Arbeitsstunden und sie als Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt. Das ist auch eine relevante Frage für das Thema Fachkräftemangel.
Vor allem aber geht es um eine Gerechtigkeitsfrage, betont Kober. In Übereinstimmung mit der SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose.
Gerade auch wenn Kinder mit ins Spiel kommen, dann ist es teilweise so, dass sich halt in einem Einkommensbereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro beispielsweise ganz wenig bewegt bei dem, was ich am Ende zur Verfügung habe. Da kann ich gut verstehen, dass das auch ans Gerechtigkeitsempfinden stößt und die Menschen sagen, naja, ich arbeite hier jetzt mehr Stunden, warum soll ich nicht mehr auf dem Konto haben am Ende?
Wirtschaftswissenschaftler schlagen daher vor, Sozialleistungen länger zu zahlen, sodass von jedem zusätzlich verdienten Euro mindestens 30 Cent bleiben. Analog zu einer Regel, die aktuell für Einkommen bis 1.000 Euro gilt. Das SPD-geführte Arbeitsministerium aber zögert mit einer Bewertung der Studienergebnisse, während die FDP auf Konsequenzen drängt. Pascal Kober.
Es ist richtig, dass man vielleicht den einen oder anderen bei der SPD noch überzeugen muss, dass man so eine große Reform auch mit anpacken muss. Aber das Credo, Leistung muss sich lohnen, sollte eigentlich auch in der SPD Widerhall finden.
Seine Parlamentskollegin Klose von der SPD will sich jedenfalls für eine entsprechende Reform der Sozialleistungen einsetzen.
Also ich glaube, man muss sich das gut angucken, dass man am Ende keine neuen Ungleichheiten im System schafft. Aber da eben dran zu arbeiten, dass sich Arbeiten lohnt, ist auf jeden Fall der Weg, den ich unterstütze.
Die Bilanz der Deutschen Bahn ist tiefrot. Das war schon im Vorfeld durchgesickert. Die Stunde der Wahrheit kam dann am Donnerstag, als der Vorstand in Berlin einräumen musste, dass der Konzern viele Baustellen hat und dass nicht nur das Schienennetz in einem jämmerlichen Zustand ist. Johannes Frevel berichtet.
2,4 Milliarden Euro Verlust mit nur noch 45 Milliarden Euro, 13% weniger Umsatz. Die Deutsche Bahn ist im vergangenen Jahr in eine tiefe Krise gerollt. Teils deshalb, weil sie das marode Netz modernisieren muss, der Bund seinen Anteil zunächst jedoch nicht zahlte. Aber sinkende Gewinne des bisherigen Goldesels DB Schenker und vorübergehend mehr Mitarbeiter, um Beschäftigte in diesem Jahr beim Abschied in die Rente zu ersetzen, auch das belastete die Bahnbilanz im vergangenen Jahr. In diesem Jahr will die Deutsche Bahn wieder in die schwarzen Zahlen fahren. Vor allem dadurch, dass der Bund zugesagte Modernisierungsgelder nachzahlt, machte Bahn-Finanzvorstand Levin Holle deutlich.
Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem höheren Konzernumsatz von ungefähr 47 Milliarden Euro. Beim Ergebnis wollen wir uns deutlich verbessern und einen operativen Gewinn von über 1 Milliarde Euro erreichen. Wir erwarten vor allem eine starke Erholung beim operativen Ergebnis des Systemverbunds Bahn. Ein wesentlicher Treiber hierfür ist die Ablösung unserer Vorleistungen aus 2023 für dringende Arbeiten an der Infrastruktur durch den Bund.
Das größte Sorgenkind, das ist die Frachttochter DB Cargo. Die erwirtschaftet seit vielen Jahren dreistellige Millionenverluste und verliert Marktanteile an private Wettbewerber. Im vergangenen Jahr landete sie vor Steuern und Zinsen in einem Minus von fast 500 Millionen Euro. Güterverkehrschefin Sigrid Nikutta will zur Sanierung Güterzüge streichen, die kein Geld einbringen. Gegen den Widerstand von Gewerkschaftern.
Auch DB Cargo ist nicht verpflichtet, verlustträchtige Verkehre zu fahren. Auf diesem Weg werden auch Mitarbeitende bei DB Cargo zukünftig weniger benötigt. Die werden alle einen Arbeitsplatz innerhalb unseres Unternehmens, der DBAG, finden. Genau das ist das Ziel.
In diesem Jahr will die Bahn so viele neue Strecken auf Vordermann bringen wie nie zuvor. Und dennoch stellt Bahnchef Richard Lutz in Aussicht, kam im vergangenen Jahr mit 64% nicht einmal jeder dritte Fernzug pünktlich an. Soll das in diesem Jahr etwas besser werden?
Für den Fernverkehr speziell haben wir den Aktionsplan Pünktlichkeit gestartet. Wir steigern zum Beispiel die Verfügbarkeit von Zügen zu Tagesbeginn, damit wir im Tagesverlauf mehr Puffer haben. Alle diese Maßnahmen und viele andere mehr, die wir vorantreiben, sollen dazu beitragen, dass wir im Fernverkehr etwa 70% Pünktlichkeit in diesem Jahr erreichen. Das ist eine wichtige Zielmarke, weil wir wissen, dass die Kundenzufriedenheit bei geringerer Pünktlichkeit besonders leidet.
Keine Neuigkeiten konnte Bahnpersonalvorstand Martin Seiler zur Tarifrunde mit den Lokführern verkünden. Man redet weiter miteinander, das bedeutet, Streiks vor Ostern sind nicht absehbar.
Audi und BMW, die zwei bayerischen Autobauer, öffneten in der vergangenen Woche ihre Bilanzen und beide hatten eine Weltpremiere zu bieten. Die VW-Tochter präsentierte in Ingolstadt ihren neuen Elektro-SUV, den Audi Q6 e-tron. Und BMW machte deutlich, dass die Verbrenner zwar weiter im Angebot bleiben, dass aber auch in München die Elektromodelle künftig Vorfahrt haben sollen. Gabriel Wirth hat zugehört.
The future of the car.
Mit salbungsvollen Worten preist BMW-Chef Oliver Zipse das erste Modell der neuen Klasse an. Die virtuelle Jahrespressekonferenz stand ganz im Zeichen dieser geplanten Baureihe voll elektrischer Autos, die BMW in das Elektrozeitalter tragen soll. Losgehen soll es in der zweiten Hälfte kommenden Jahres im neuen ungarischen Werk des Autoherstellers in Debrecen. Das erste Modell ist ein sogenanntes Neue Klasse X-Modell. Die X-Modelle der Marke sind SUVs, sie gehören zum erfolgreichsten Segment der Münchner. Ab 2026 rollen dem Plan nach dann die sportlicheren Modelle der neuen Klasse auch in München vom Band. Das Stammwerk von BMW wird gerade umgebaut. Ab 2027 sollen dort nur noch vollelektrische Fahrzeuge produziert werden. Für diesen Wandel braucht es auch die entsprechenden Mitarbeiter. In Deutschland sind 4000 Neueinstellungen geplant. Die Arbeitsdirektorin Ilka Horstmeier ist trotz des Fachkräftemangels zuversichtlich.
Aktuell sehen wir, dass wir einen guten Bewerbereingang haben, dass wir die Fachkräfte am Arbeitsmarkt gesichert bekommen. Auch der Ausbildungsjahrgang 2024 ist bereits vollumfänglich bestückt. Darüber sind wir sehr froh. Und wir nutzen natürlich auch den Personalumbau, wie gerade hier im Werk München gesehen, dass wir unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel aus dem Motorenwerk hier in München qualifiziert haben und jetzt auch in den Zukunftstechnologien einsetzen können.
In den nächsten 24 Monaten sollen insgesamt 6 Modelle der neuen Klasse auf den Markt kommen. Der Vorstand hält dabei an seinen ehrgeizigen Zielen fest. Schon vor 2030 könnte mehr als die Hälfte der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge der Münchner über einen vollelektrischen Antrieb verfügen, glaubt Konzernchef Oliver Zipse. Allerdings heißt das dann auch, dass immer noch rund die Hälfte der verkauften Autos einen Verbrennermotor haben wird. Zipse hat noch einmal begründet, warum man bei BMW technologieoffen bleiben will.
Weil es für jetzige, für diese Dekade und eigentlich auch für die nächste weltweit genau der richtige Ansatz ist. Wir haben momentan nicht die Randbedingungen, um alle Kunden, die wir bedienen wollen, mit reinen Elektroautos zu bedienen. Und deswegen fahren wir eine Parallelstrategie. Es ist viel zu früh, das jetzt schon vorwegzunehmen.
Der derzeitige Umbau kostet aber auch viel. In diesem Jahr investiert BMW mehr als 8,8 Milliarden Euro, so viel Geld wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Die Mittel fließen aber nicht nur in die neue Klasse, machte der Entwicklungsvorstand Frank Weber deutlich.
Das ist ein Investment ins Unternehmen in Summe. Was meine ich damit? Wir nehmen das zum Anlass, wenn die neue Klasse kommt, alle Technologien auf den absolut neuesten Stand zu heben. Und das betrifft also E-Maschinen, Batterien, das betrifft das ganze Digitale, das betrifft das Bordnetz, das betrifft die Fahrerassistenz. Und dabei zu berücksichtigen, dass sie nicht nur in die Modelle der neuen Klasse gehen, sondern dem Gesamtproduktportfolio zur Verfügung stehen.
Aufgrund der hohen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem leichten Rückgang des Gewinns vor Steuern.
Die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof bleibt ungewiss. Am Freitag endete die Angebotsfrist für die restlichen Warenhäuser. In Wien ging es bereits am vergangenen Montag zur Sache. Die Signa-Gläubiger stimmten vor dem Handelsgericht für den Sanierungsplan. Wolfgang Fichtel berichtet.
Kein sofortiger Konkurs, sondern Zeitgewinn bei der Abwicklung des Signa Immobilienkonzerns. Ein Treuhänder soll in den nächsten Jahren möglichst meistbietend verkaufen, was an Luxusimmobilien und Beteiligungen der beiden wichtigsten Signa AGs noch zu Geld zu machen ist. Das haben deutliche Mehrheiten der Signa-Gläubiger beschlossen. Mehrheiten sowohl nach Köpfen als auch nach Höhe der Forderungen stimmten vor dem Wiener Handelsgericht für diese vom Sanierungsverwalter vorgeschlagene sanftere Lösung für die beiden wichtigsten Tochterfirmen des insolventen Immobilienkonzerns Signa, die Signa Prime AG und die Signa Development AG. Damit verbunden ist die Hoffnung, am Ende weniger Verlust zu machen. 30% Rückzahlungsquote, das verspricht der Sanierungsplan für die nächsten Jahre unverbindlich. Bei einem Sofortkonkurs und den dann fälligen schnellen Notverkäufen wären die Verluste wohl höher gewesen, auch wegen der in den letzten Monaten gesunkenen Preise auf dem Gewerbeimmobilienmarkt. Es geht um Rekordsummen. Allein die bis jetzt 475 Gläubiger der Signa Prime AG fordern 12,8 Milliarden Euro zurück. Die Sanierungsverwalter haben davon bisher aber nur knapp die Hälfte anerkannt, 5,9 Milliarden Euro. Zum Verkauf stehen jetzt der Rohbau des Hamburger Elbtowers, das Goldene Quartier in Wien, die KDW-Immobilie in Berlin, das Kaufhaus Oberpollinger in München und einige andere Luxusimmobilien, alle hochwertig, in den Büchern des Signa-Konzerns aber mutmaßlich deutlich überbewertet. Kein Thema für die Gläubiger bei diesem Immobilientermin vor dem Handelsgericht Wien war der Verkauf der Warenhausbetriebe KDW und Galeria Karstadt Kaufhof. Sie gehören zu anderen Signa-Töchtern, sollen aber ebenfalls verkauft werden.
Und wir bleiben in Wien. Das einstige Immobilienimperium der Signa zerfällt. Die Geschichte vom Aufstieg und Fall des René Benko hat auch die Theatermacher inspiriert. Silke Hane über die Premiere am Volkstheater.
Herzlich willkommen zu Aufstieg und Fall des Herrn René Benko.
Wirtschaft aber zugänglich, Journalismus aber im Theater. Das hat sich das Wiener Volkstheater erneut vorgenommen. Nach investigativen Stücken über Red Bull und den Ölkonzern OMV geht es in Aufstieg und Fall des René Benko um die spektakuläre Kaskade von Signa-Pleiten und um das System, was die möglich gemacht hat.
Wir behaupten einfach, wir haben Geld. Wir erwirtschaften hier gar nichts.
Und so, mein Freund, so funktioniert die Signa.
Um die komplexe Materie verständlicher zu machen, arbeitet das Stück mit Filmeinspielern, Grafiken und spielerischen Darstellungsformen. So werden Bilanztricks als Hütchenspiel, die Struktur der Signa Holding als Becherpyramide und Gutachtertricks als Mathestunde inszeniert.
Das Tolle, wenn man so komplexe, auch Wirtschaftsthemen auf der Bühne verhandelt, ist, dass wir humorvoll, poetisch und vor allem zugänglich diesen Komplexen eine größere Bühne geben können.
Sagt Regisseur und Solodarsteller Kalle Fuhr, der das rund 90 Minuten lange Stück allein performt. Der Vorteil des Theaters gegenüber den anderen zahlreichen Dokus, Artikeln und Podcasts über die Signa-Pleite?
Dass wir im Theater die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Leute haben. Wenn ich einen Podcast höre, putzig. Wenn ich eine Doku schaue, bin ich vielleicht parallel noch am Handy. Im Theater ist wirklich, sind alle zusammen da.
Das Spielerische, die größere Freiheit für Humor, soll zu keinen Abstrichen am journalistischen Gehalt des Stücks führen. Das Skript wurde mit der Rechercheplattform Dossier aus Wien erarbeitet. Der Dossierjournalist Ashwin Sankulka befasst sich seit rund 20 Jahren mit Benko und seiner Signa und hat beobachtet, wie der Tiroler Unternehmer sein Netzwerk immer weiter ausbaute.
Verhaberung nennt man das in Österreich, also dieses Abhängigkeiten schaffen, die Gunst des einen durch eine Zuwendung bei jemand anderen zu bewirken. Vermutlich ist es wirklich diese Kleinheit des Landes, die das bewirkt hat.
Politik und Wirtschaft sind in Österreich hochgradig verstrickt, das zeigt die Signa-Pleite erneut. Gleich zwei ehemalige österreichische Bundeskanzler haben als Berater für die Signa und Benko gearbeitet. Das Kapitel über dieses Netzwerk der Signa heißt im Stück Die Benko Boys.
Benko weiß super schnell Bescheid, wenn ein Filetstück einer Innenstadt am Markt ist. Er bekommt super schnell super hohe Kredite bewilligt. Und da stellt sich ja die Frage, wie geht das? Ich bekomme das nicht. Die Antwort, Connections. Oder im Fall der Signa, der Beirat.
In insgesamt 9 Kapiteln wird so der kometenhafte Aufstieg von René Benko zum Immobilienmogul erzählt und erklärt, mit welchen zweifelhaften Methoden bei der Signa mutmaßlich immer mehr Wachstum erzeugt wurde. Und wie das Kartenhaus schließlich zusammenbrach, vielleicht auch zusammenbrechen musste. Am Ende bleibt vor allem diese Frage.
Warum hat niemand etwas gesagt?
Und wie könnte die nächste Signa verhindert werden? Das treibt offenbar viele Menschen um. Bis Ende April sind alle Vorstellungen in Wien ausverkauft. Weitere Termine sind aber in Planung.
Vielleicht ein guter Grund, mal wieder einen Abstecher nach Wien zu machen. Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.